Audio Now.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Ideen für eine bessere Welt, dem Podcast der Zeitschrift Hügge. Mein Name ist Yvonne Adamek und ich versuche ja gerade mit Hilfe von verschiedenen Experten die Frage zu klären, ob jetzt Glas oder Plastik auf Dauer als Verpackung sinnvoller sind. Die Antwort ist natürlich nicht so einfach, das haben wir ja schon gemerkt, wenn wir uns hier die unterschiedlichen Experten angehört haben. Vor allen Dingen kommt es ja auch darauf an, um welchen Lebensbereich dreht es sich eigentlich. Ich habe jetzt unsere Nachhaltigkeitsverantwortliche Ulrike Penz vors Mikro geholt. Wenn ich von unserer Nachhaltigkeitsverantwortlichen spreche, dann meine ich die Nachhaltigkeitsverantwortliche von Gruner und Jahr, dem Verlag, in dem unser Magazin und auch dieser Podcast erscheint. Wir arbeiten nämlich in einem ziemlich großen Haus mit vielen, vielen Mitarbeitern, haben eine Kantine, Snackautomaten und auch diverse Kaffeeautomaten. Und das alles verursacht ja in irgendeiner Form Müll, Plastikmüll, aber auch anderen Müll. Ich habe, weil Ulrike genau wie ich gerade zu Hause im Homeoffice sitzt, also diese Aufnahme wurde nämlich während der Corona-Zeit aufgenommen, mit ihr eben per Telefon gesprochen. Deshalb verzeiht irgendwelche eventuellen Tonmomente. Hallo Ulrike, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo.
Nachhaltigkeitsverantwortliche bei Gruner und Jahr. Was bedeutet das eigentlich genau?
Das bedeutet, dass ich verantwortlich bin dafür, das Thema bei uns im Verlag voranzutreiben. Also wirklich über alle Bereiche hinweg mit den Kolleginnen und Kollegen zu überlegen, wie wir ein nachhaltigeres Unternehmen werden können.
Wie sieht es denn dann eigentlich mit dem ökologischen Fußabdruck von Gruner aus?
Unser Verlag kümmert sich schon sehr, sehr lange um das Thema und gerade um das Thema Umwelt. Da gab es in den 90er Jahren schon erste große Konzepte und Initiativen, also wirklich viel länger, als man vielleicht denken mag. Man muss aber sagen, dass das Thema natürlich jetzt auch nochmal einen ganz anderen Schwung bekommen hat und eine ganz andere Bedeutung. Deshalb gibt es mich und ich führe das jetzt weiter, was wir halt in den 90ern schon angefangen haben. Es gibt auch schon seit relativ vielen Jahren ein Umweltreporting, wo wir halt genau sehen können, wie stehen wir eigentlich da. Also wie gut oder schlecht sind wir wirklich unterwegs? Und anhand dessen schaue ich jetzt natürlich auch, was muss eigentlich unser Ziel sein? Was sind unsere Fokusthemen? Und auf Umweltseite ist da gerade natürlich, wie wahrscheinlich in vielen Unternehmen, das Thema Klimaneutralität bzw. CO2-Emissionen und generell der Einfluss auf die Umwelt im Fokus.
Wir haben ja jetzt hier in unserer Spezialausgabe, also im Großen und Ganzen dreht es sich ja um die Frage, was besser ist, Glas oder Plastik, aber im Grunde genommen geht es ja auch so ein bisschen darum, Müll zu vermeiden. Wie viel Müll oder auch Plastikmüll verursachen wir eigentlich bei Gruner und Jahr? Gibt es da Zahlen?
Da gibt es Zahlen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich jetzt keine Tonnenangabe oder sowas im Kopf habe. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das jedem so viel sagen würde, weil ich finde, das sind immer wahnsinnige Zahlen, wo man sich wenig drunter vorstellen kann. Deshalb gehe ich auch eher so vor, zu schauen, okay, welche Sachen passieren. Also genau das, was du formuliert hast, welcher Müll fällt eigentlich an? Welchen Müll könnte man verhindern, vermeiden? Und dann schaut man natürlich auch, okay, welchen Effekt würde das haben? Weil jetzt irgendwelche kleinen Umstellungen zu machen, die vielleicht einen Wahnsinnsaufwand bedeuten, aber wenig Effekt haben, ist irgendwie immer doof. Und deshalb schaue ich natürlich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen, dass wir Sachen finden, die auch wirklich was bringen. Und ein Beispiel, was wir im letzten Jahr umgesetzt haben, ist unsere Müllentsorgung. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt in den Büros Papiermülleimer und Plastikmülleimer. Und in den Plastikmülleimern gab es aus Hygiene- und Schädlingsbekämpfungsgründen so kleine Plastiktüten. Ich glaube, man kennt das aus vielen Büros, die dann täglich gewechselt werden mussten. In einem Verlagshaus, wo man schon alleine an einem Standort 2000 Leute hat, macht das im Jahr 250.000 Plastiktüten, die da über den Jordan gehen. Und genau das haben wir umgestellt. Also wir haben die Restmülleimer aus den Büros verbannt und haben Sammelstellen geschaffen an zentralen Punkten, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Sachen jetzt hinbringen. Und dadurch sparen wir uns eben diese 250.000 Plastiktüten in den kleinen Restmülleimern. Also die fallen jetzt einfach nicht mehr an. Und das sind dann so Hausnummern, da glaube ich, leuchtet es jedem ein, dass das total hilfreich und sinnvoll ist.
Trotzdem haben ja sehr viele Kollegen darüber sehr geflucht, auch bei
Ja.
mir in der Redaktion. Die Wege sind jetzt einfach so ein bisschen länger geworden. Ich weiß nicht, kann man da irgendwie eine Form von, also kann man da auch eine Art von Bilanz ziehen? Ist der Müll etwas weniger geworden oder tragen jetzt nur brav alle ihren Müll zu einer gesammelten Stelle und wir haben immerhin dann aber diese Entlastung durch diese kleinen Müllbeutel?
Ich überlege mir jetzt einfach noch genauer, welchen Müll produziere ich eigentlich. Und wir haben diese Plastiktüten unter anderem auch deshalb abgeschafft, weil manchmal lag da halt eine Bananenschale drin oder eine Schokoriegelverpackung. Da kann man sagen, okay, die werden wahrscheinlich nach wie vor anfallen. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die das verursacht haben, werden jetzt nicht auf die Banane oder den Schokoriegel verzichten, müssen sie ja auch nicht. Aber es geht um viele kleine Dinge und ich glaube, so das Beispiel Snacks ist ein total gutes. Da kann man sich ja überlegen, ob nicht eine andere Lösung dann auch bequemer ist. Wenn man jetzt eine Packung einzeln verpackte Schokoladenbonbons wegnascht, dann hat man da hinterher einen riesen Haufen und muss die irgendwie wegtransportieren. Wenn man aber eine Tafel irgendwie sich teilt, vielleicht mit den Kollegen und die auf den Tisch packt und vielleicht hält sie sogar 2 Tage, unwahrscheinlich, aber mag ja sein.
Sehr
Dann
unwahrscheinlich.
kann man sich ja vielleicht abstimmen, hey, heute bringe ich das weg und nächstes Mal bist du dann dran oder so. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger und total guter Nebeneffekt, dass man sich einfach bewusst macht, hey, welchen Müll produziere ich? Und egal, ob die Motivation dann ist, grundsätzlich besser mit der Umwelt umzugehen und weniger Müll zu produzieren oder ob die Motivation ist, ich habe keine Lust, jetzt schon wieder aufzustehen. Wenn der Effekt ist, dass wir weniger Müll verursachen, bin ich total glücklich damit.
Es ist auch eigentlich egal, aus welchem Grunde, ne? Hauptsache, dass das Ergebnis zählt.
Genau, und man hat ja auf jeden Fall darüber nachgedacht. Also ich bin sicher, dass das immer der Schlüssel zum Erfolg ist, Leuten überhaupt klarzumachen, dass ihr Verhalten irgendeine Auswirkung hat. Und dann können Sie sich am Ende des Tages immer noch dafür entscheiden, dass Sie so alles machen wie bisher. Total valide. Aber Sie haben halt eine bewusste Entscheidung getroffen und im besten Falle auf Basis von vernünftigen Informationen. Und dann kann und muss sowieso jeder seinen Weg gehen. Aber einfach dieses drüber nachdenken finde ich persönlich immer total wichtig.
Bei uns fällt ja auch nicht nur Müll und vor allen Dingen Plastikmüll in den Redaktionsräumen an, was wir jetzt gerade beschrieben haben, sondern wie gesagt, wir haben diese erwähnten Snackautomaten, wir haben aber auch überall Kaffeeautomaten stehen, wo wir uns Kaffee ziehen können. Und wir haben ja auch noch zusätzlich eine Kantine, wo man sich sowohl Frühstück als auch Mittagessen holen kann. Was passiert denn irgendwie da, um auch in dem Zusammenhang irgendwie Müll zu vermeiden? Und wir sind ja auch hier beim Thema Glas und Plastik. Spielt da zum Beispiel der Umstieg auf Glas, bei bestimmten Dingen in irgendeiner Form eine Rolle?
Die Kollegen in der Kantine haben schon richtig viel gemacht, was genau diese Thematik betrifft. Also die sind sehr sensibel, wenn es darum geht, unnötigen Müll und vor allem Verpackungsmüll zu vermeiden und haben beispielsweise Einwegverpackungen für Müsli und Smoothies und solche Sachen schon lange ausgetauscht. Und sie haben tatsächlich auch beide Varianten für die Lösungen gewählt, also beide, die du angesprochen hast. Wir haben jetzt teilweise wiederverwendbare Plastik, also Hartplastik-Mehrwegbecher mit einem Deckel, also eigentlich wie so ein Coffee-to-go-Becher, wie man das kennt. Da kriegt man jetzt eben beispielsweise morgens sein Müsli drin. Und genauso haben wir auch verschließbare Behälter aus Kunststoff für Takeaway-Essen. Also man kann bei uns in der Kantine, ein großer Luxus, sogar Essen zum Mitnehmen bekommen. Und ich glaube, da wird auch schnell klar, dass natürlich Plastik mit all seinen Vorteilen, was jetzt Gewicht und Verschließbarkeit und Bruchsicherheit und so betrifft, dass das da wirklich genau das Richtige ist. An anderen Stellen, wenn es jetzt zum Beispiel um das Dessert beim Mittag geht, da haben wir dann Weggläser, also die wirklich schicken Glasvarianten, weil es an der Stelle natürlich auch ein Essensbetrieb ist. Das Geschirr kommt sofort zurück aufs Band für die Wäsche. Und da bietet sich dann Glas wiederum an, weil man natürlich auch eine gewisse Form von Ästhetik hinkriegt, weil es gut und schnell zu reinigen ist, weil es sehr, sehr langlebig ist. Also wir haben wirklich an allen möglichen Stellen schon oder Stellschrauben schon gedreht, um unnötigen Verpackungsmüll oder Plastikmüll insbesondere zu vermeiden. Aber gucken wirklich sehr, sehr stark einfach nach der notwendigen Form der Nutzung. Also die Funktionalität muss ja irgendwie auch gegeben sein. Wenn man den Leuten jetzt Kaffee nur noch in Glas oder Tassen ausschenken würde, würde man ihnen ja manche Nutzungsformen auch wirklich verwehren. Also dann stapeln sich irgendwann die Gläser auf dem Bürotisch oder wenn man irgendwie noch mal eine Runde rausgehen möchte, dann ist das natürlich mit einem Glas schwieriger als zum Beispiel mit den Recap-Bechern, die wir jetzt haben. Dahinter steckt ja auch wirklich ein ausgeklügeltes Pfandsystem, was sehr gut funktioniert und da bietet sich das dann beispielsweise an.
Aber ist das mit einem Glas rauszugehen? Also das frage ich mich tatsächlich, weil es stehen ja auch noch, noch immer auch Pappbecher zum Beispiel neben unseren normalen Kaffeeautomaten. Und wir haben auch, das muss man vielleicht den Hörern auch noch erklären, wir haben ja auch den Luxus, dass wir so einen kleinen eigenen Coffeeshop mit im Verlag haben namens Kiko. Und da gibt es dann die von dir erwähnten Recap-Becher. Was ich mich immer frage, wäre da Glas nicht einfach auffein, was ich dann einfach spüle? Weil so riesig ist ja nur die Runde eigentlich auch nicht, die ich mit meinem Kaffee in der Hand dann draußen drehe. Oder wird euch da schon zurückgemeldet, dass da einfach ein Wunsch besteht, dass man was Praktikableres hat?
Also erstmal zu den Pappbechern. Das ist spannend, dass du das sagst. Ich hoffe, bald wirst du sie nicht mehr sehen, weil das, was an Pappbechern noch bei uns durch den Verlag schwirrt, das sind Restbestände.
Ah, okay.
Unsere Kantinenchefin, die wirklich ganz grandios ist, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft und auch wirklich viele Maßnahmen ergreifen, hat das schon umgestellt. Also es werden keine Pappbecher, Wegwerfbecher mehr bestellt, sondern das, was man jetzt noch sieht, das ist der letzte Rest. Und wenn der weg ist, dann kommt auch nichts mehr nach an Pappbechern. Okay. Das ist schon mal eine gute Nachricht, glaube ich.
Aber da bin ich ja auch schon mal beruhigt.
Auch erstaunlich, dass wir offensichtlich ziemlich große Vorräte hatten. Ja, aber ja, tatsächlich. Die verbrauchen wir jetzt einfach, dann sind die schon mal weg. Und dann zu dem Punkt, braucht es überhaupt die Recap-Becher? Ja, die braucht es, weil auch bei der Umstellung auf den Recap-Becher ist es nicht ganz ohne Proteste oder zumindest Nörgeln an der einen oder anderen Stelle vonstatten gegangen, weil diese To-Go-Mentalität, glaube ich, sich schon sehr stark in vielen Köpfen verfestigt hat, weil das auch natürlich immer eine Gewohnheitssache ist und man damit einfach sicherstellt, okay, die Leute müssen jetzt nicht das Glas mit sich rumschleppen, was einfach auch ehrlicherweise sich ja ein bisschen unnatürlich anfühlt. Also bei uns gehen viele Leute in der Mittagspause nochmal raus an die Elbe und also mit einer Tasse oder einem Glas gehe ich ehrlich gesagt auch nicht so oft spazieren.
Ja, stimmt.
Von daher, es ist natürlich auch der Wunsch, jetzt die Leute nicht auf Zwang in irgendwelche Ausweichlösungen zu treiben. Weil wenn man dann ein Angebot hat, wo der Becher überhaupt nicht funktioniert oder der Deckel nicht schließt oder was auch immer, dann überlegen sich die Leute, ja, dann kaufe ich mir einen Kaffee woanders und das ist dann im Zweifel ein Wegwerfbecher. Also damit hätten wir nichts gewonnen. Okay. Ja. Wir wollen schon den Bedarfen der Leute im Verlag gerecht werden, aber halt wirklich auf ökologisch beste Art und Weise, die wir liefern können. Und da ist einfach wirklich das Recap-System sehr bewährt. Und da hat man eben ja sogar die Möglichkeit, wenn man sich zum Feierabend noch einen Kaffee holt, kann man diesen Becher ja auch woanders loswerden als im Verlag. Ja. Das ist natürlich auch noch mein Vorteil.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also es beteiligen sich ja mittlerweile auch verschiedene Läden, die Kaffee ausschenken an diesem Recap-System. Ich kann den Becher dann tatsächlich auch, also wenn ich das wirklich so mache, dass ich mir, naja, vielleicht trinken Menschen ja auch gerne nochmal abends, bevor sie nach Hause gehen sozusagen, so einen Kaffee und nehmen sich den dann tatsächlich mit. Den kann ich dann auch überall, wo es sonst auch Recap-Becher geben würde, dann auch wieder gegen den Pfand zurücktauschen.
Genau, das ist total problemlos möglich. Und man muss ehrlich sagen, mittlerweile ist die Abdeckung, also gerade in einer Großstadt wie Hamburg, auch echt ziemlich gut. Also da muss man jetzt nicht 10 Stadtteile weiterfahren, um seinen Becher loszuwerden. Da hat man eigentlich ziemlich gute Chancen. Es gibt auch, das ist natürlich nicht ganz der Sinn der Sache, einige Kolleginnen und Kollegen, die sogar zu bequem sind, ihren Becher wieder zum Café zurückzubringen, also zu unserem kleinen Café. Da stapeln sich dann gerne mal so 10, 15 Becher auf dem Schreibtisch.
Das kenne ich.
Ja. Es gab sogar schon mal bei uns im Intranet einen Aufruf von den Kaffeebetreibern, die darum baten, man möge doch jetzt bitte diese Becher auch wieder zurückbringen, weil Recycling funktioniert anders als das Stapeln auf dem Schreibtisch. Aber im Grunde funktioniert das sehr gut.
Ja, das kenne ich auch. In manche Büros kommt man rein und da sind wirklich wahre Türme von diesen Bechern. Das finde ich immer ganz faszinierend, weil man ja eigentlich immer, wenn man sich einen Kaffee holt, dann den auch theoretisch mitnehmen könnte, ne? Also genau. Rein theoretisch.
Ja, genau. Man möchte praktisch ja gut. Maximale Flexibilität.
Ja, gut. Also ist es einfach in so einem Büroalltag, das hört man ja jetzt raus, einfach wichtig, sich zu fragen, was ist wirklich praktikabel? Also bei uns in so einem großen Verlag mit mehreren tausend Angestellten geht es dann halt einfach wahrscheinlich um die Frage, was macht einfach jetzt hier mehr Sinn?
Genau. Wir wollen ja jetzt nicht die Leute irgendwie total umpolen. Also es soll ja jetzt nicht jeder im Verlag der maximale Öko werden. Darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern wir wollen wirklich das tägliche Leben und auch das Arbeiten, darum geht es ja im Unternehmen, die Leute sollen gute Arbeitsbedingungen haben, wirklich so mit Ökologie verknüpfen, dass da die bestmögliche Variante bei rauskommt.
Wenn ich jetzt zu einem der Menschen gehöre, denen die Umstellung so ein bisschen schwerfällt, also sowohl der Mülleimer, der jetzt nicht mehr in meinem Büro steht, sondern ein paar Meter weiter den Gang rauf, oder eben auch, du hattest ja das auch erwähnt, dass selbst bei dem Recap-System es Anmerkungen gab, dass das irgendwie jetzt alles nicht ganz so super praktikabel sei. Hast du da vielleicht sowas wie Tipps, wie man sich diesen Entzug von seinen eigentlichen Gewohnheiten ein bisschen leichter machen kann?
Ich glaube, es ist wichtig, nicht alles auf einmal zu machen. Also ich denke da, viele Leute, die nachhaltiger agieren wollen und vor allem im ökologischen Sinne nachhaltiger agieren wollen, nehmen sich ganz viel gleichzeitig vor. Ich fliege nicht mehr in Urlaub, ich nutze kein Plastik mehr und ich wasche jetzt nur noch mit Waschnüssen. und es ist ähnlich wie bei Diäten, glaube ich. Wenn man da zu viel auf einmal will, dann ist das zum Scheitern verurteilt, weil es macht keinen Spaß, es ist nicht praktikabel. Und irgendwie sieht man vielleicht auch nicht so schnell die Erfolge, die man sich erhofft. Deshalb, genau wie bei Sport, Essen oder allen anderen Lebensbereichen, glaube ich, dass es immer hilft, mit einer Sache anzufangen und es auch total in Ordnung zu finden, wenn man da nicht sofort auf einem 100%-Level ist. Also ich denke auch nicht jedes Mal an meinen Brötchenbeutel, wenn ich zum Bäcker gehe, dann habe ich halt irgendwie die Papiertüte in der Hand. Ja, mein Gott, davon wird jetzt irgendwie die Welt nicht untergehen, aber ich fühle mich ein bisschen doof und denke nächstes Mal, ach, jetzt hast du aber wirklich deinen Beutel im Kopf. Also sich Schritt für Schritt rantasten und echt, ja, nicht zu viel erwarten, weder von sich noch von anderen. Aber wie vorhin schon erwähnt, einfach drüber nachdenken und dann sich weiter rantasten und irgendwann kriegt man halt auch mehrere Sachen gleichzeitig hin. Und vor allem finde ich es total hilfreich, das Ganze nicht immer als Einschränkung zu verstehen oder zumindest nicht davon auszugehen, dass alles eine Einschränkung ist, sondern vielleicht auch festzustellen, dass manche Sachen ja viel cooler sind. Ein Beispiel, das betrifft jetzt nicht unbedingt die Plastiktüte und auch nicht den Arbeitsalltag im Verlag, aber ich war total skeptisch, was das Thema feste Shampoos betrifft. Ich dachte mir so, ja, nee, ja. Komm, mit meinen Haaren geht gar nicht und ist das jetzt wirklich so viel besser und war da immer so ein bisschen skeptisch. Bei mir hat es dann den Schritt gebraucht, dass auch ein bekannter Drogeriehandel mit einer Eigenmarke dann mal so ein festes Shampoo auf den Markt geworfen hat. Also das hat bedeutet, ich muss jetzt nicht in irgendeinen unverpackt Laden und für einen horrenden Preis da irgendwie mir mal sowas kaufen, um es ausprobiert zu haben, sondern es war wirklich convenient. Und dann habe ich festgestellt, ey, das funktioniert total gut, das hält viel länger. Ich kann es ins Handgepäck schmeißen, wenn ich fliegen muss. Und so, also es hat für mich am Ende des Tages nur Vorteile gehabt. Und da denke ich mir so, ja, total cool, wenn man zwischendrin Sachen ausprobiert, die einfach wirklich Spaß machen, hilft das auch, dann das nächste Mal vielleicht wieder irgendwas in Angriff zu nehmen, was ein bisschen mehr Gewöhnung braucht. Und oftmals ist es wirklich die Gewöhnung. Also ein bisschen Ausdauer muss man, glaube ich, an den Tag legen. Also ist ja auch bei unserer Müllentsorgung im Verlag so. Irgendwann weiß man halt so, ich kann jetzt keinen Basketballwurf mit meinem Apfelgriebsch machen, sondern ich muss jetzt leider doch aufstehen.
Ja, oder man kann vielleicht von einem Flur bis zum anderen schmeißen. Nein. Nein, aber das wollte ich gerade sagen. Also ja, also dieses wahrscheinlich stehst du ja so generell, also genau das, was du beschrieben hast, so als Nachhaltigkeitsverantwortliche, ist das bestimmt, kann ich mir vorstellen, auch eine Herausforderung, dass man Lösungen so schrittweise angehen muss, oder?
Total. Und unser Haus ist eins, wo wahnsinnig viele wahnsinnig schlaue Menschen arbeiten, deren Job es auch ist, sich selbst eine Meinung zu bilden, beziehungsweise anderen bei ihrer eigenen Meinungsbildung zu helfen. Das führt dazu, dass Verbote, Gebote, irgendwie so Bevormundungen, ich glaube, damit kann man bei uns nur auf Gegenwehr stoßen. Deshalb, das ist einer der wichtigen Punkte in meinem Job, auch wirklich nicht belehrend oder bekehrend jetzt vorzugehen, sondern wirklich den Leuten möglichst gute Informationen an die Hand zu geben, wo sie selber entscheiden können, was sie damit anstellen. Also ich glaube, das hat wirklich viel bessere Erfolgschancen, als unsere Kantine jetzt knallhart fleischfrei zu machen oder ähnliches. Also gute Alternativen schaffen, dann wirklich die Möglichkeit zum Ausprobieren schaffen, an manchen Stellen ein bisschen härter durchgreifen, Stichwort Mülleimer. Wer da jetzt gesagt hat, ach, das ist aber unbequem, der hat seinen Eimer trotzdem nicht zurückbekommen. aber ich glaube wirklich, es hilft einfach, gut Bescheid zu wissen. Ich sehe es auch als meine Aufgabe, die Infos und Anregungen dann wirklich auch attraktiv und irgendwie so, dass sie Spaß machen, aufzubereiten. Also jetzt nicht nochmal überall im Haus irgendwelche Verbots- oder Checklisten hinzuhängen, sondern dann vielleicht mal bei einem Aktionstag in der Kantine darauf aufmerksam zu machen, hey, was gibt's hier eigentlich alles für Themen in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit? Das Schöne ist, das Feedback bekomme ich auch. Also es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, wenn die mich sehen, dann rechtfertigen sie sich für Sachen, die sie entweder gerade gemacht haben oder noch vorhaben zu machen oder fühlen sich sogar ertappt zwischendrin. Und ich dann immer denke, okay, entspannt euch mal. Also ich bin auch ein ganz normaler Kollege im Haus.
Die Nachhaltigkeit.
Ja, ich hab da so ein Thema im Gepäck und irgendwie haben wir damit alle zu tun. Aber hey, wenn ihr jetzt gerade mich seht und drüber nachdenkt, ob das eine gute oder schlechte Idee ist, mit der Plastiktüte umherzuwedeln, dann wisst ihr ja eigentlich selber schon, was die Lösung ist.
So apropos Lösungen, was steht denn jetzt so als nächstes bei Gruna und Jahr eigentlich an?
Die ökologische Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr stark im Fokus. Also da kümmern wir uns ganz besonders drum und ein Schwerpunkt liegt auf dem Thema Klima beziehungsweise Klimaneutralität. Also wir haben uns kürzlich das Ziel gesetzt, auch im Kontext unseres Mutterkonzerns Bertelsmann bis 2030 ein klimaneutrales Unternehmen zu sein. Und das ist die große Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Das hängt aber auch wirklich bis ins Kleinste zusammen mit all den Themen, die wir gerade besprochen haben. Es geht darum, sowohl an unseren Standorten als auch beim Verhalten und Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich ganz wichtig, bei unseren Produkten, Dienstleistungen, Angeboten drauf zu schauen, welche Emissionen verursachen wir, wie können wir die vermeiden, wie können wir reduzieren, was wir nicht vermeiden können. Und was stellen wir mit dem an, was dann übrig bleibt? Also auch das Thema Kompensation diskutieren wir. Und das ist ein ziemlich dickes Brett, was wir zu bohren haben. Mhm. Nicht, weil wir so wahnsinnig schlecht und umweltverschmutzend sind, sondern einfach, weil es ein sehr komplexes Thema ist und natürlich sehr viele Dinge zusammenhängen, sehr viele Abläufe zusammenhängen, die gesamte Wertschöpfungskette, da wird es jetzt sehr strategisch, ja wirklich eine Kette ist oder eigentlich vielmehr sogar ein Netzwerk.
Ja, auf jeden Fall, Ulrike, bin ich tatsächlich schon sehr gespannt, wenn wir endlich wieder alle zurück in den Verlag dürfen und unserem normalen Tagesgeschehen nachgehen können, was dann da noch so alles auf uns zukommt. Ich finde das total toll, was ihr da alles so bei Gruner und Jahr auf die Beine stellt. Auch wenn ich auch erst dachte, oh, bis zum Mülleimer laufen. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, man gewöhnt sich ja an alles. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du hier so viel darüber erzählt hast. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das interessant fandet, dann lasst uns auch ganz gerne viele, viele Sterne da und nette Kommentare. Aber wir sind auch offen für Kritik, Anmerkungen oder weitere Inspirationen. Die könnt ihr auch entweder in den Kommentaren hinterlassen oder schickt uns gerne eine Mail an podcast@hücke-magazin.de. Für weitere Themen könnt ihr euch auch gerne durch andere Podcast-Folgen klicken oder eben auch noch mehr von diesen Spezialfolgen hören. Wie gesagt, es dreht sich hier alles in irgendeiner Form um das Thema, was jetzt nur besser ist, Plastik oder Glas. Und natürlich haben wir auch immer noch unser tolles Magazin Hügge, in das ihr unbedingt reinblättern solltet, weil dort auch viele, viele interessante Geschichten rund um das Thema Nachhaltigkeit und aber auch Gemeinschaftssinn drin zu finden sind. Und ja, in diesem Sinne, liebe Ulrike, verabschiede ich mich zuerst von dir.
Dankeschön.
Tschüss. Und auch von allen, die hier zugehört haben. Und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Audio Now.